Kontext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Marie Kanellopoulos mit mir hier am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum Thema strategische Nachfolgeplanung, Herausforderung für HR. Hallo liebe Marie, schön, dass du da bist. Stellst du dich unseren HörerInnen bitte kurz selbst vor?
Hallo Stefan, ich freue mich über die Einladung. Ich bin Marie Kanellopoulos, Geschäftsführerin der DAN Berlin und wir sind eine innovative Boutique-Consultancy im People-Business. Bedeutet, dass wir Personalabteilungen aufbauen, wir skalieren sie, wir bringen Mitarbeitende in neue Unternehmen und entwickeln sie aber auch, damit man sie bestmöglich halten kann. Das heißt, ja, ich habe schon viele Firmen von innen gesehen, ich würde fast sagen 80 Firmen mittlerweile aus dem Startup-Bereich, Scale-Up-Bereich und mittlerweile auch viel im Konzern und Mittelstand unterwegs.
Das heißt, du bist hier Profi, was diese Themen angeht. Heute wollen wir einen Aspekt rausgreifen, der vermutlich immer im Zusammenhang mit dem Thema demografischer Wandel genannt wird, das Thema strategische Nachfolgeplanung. Jetzt ist das erstmal ein Begriff, wo man glaubt, was drunter zu verstehen. Was verstehst du oder was versteht ihr denn unter dem Begriff strategische Nachfolgeplanung?
Strategische Nachfolgeplanung ist wirklich ein essentieller Prozess, mit dem Unternehmen sicherstellen, dass Schlüsselpositionen rechtzeitig und effizient besetzt werden, bevor sie vakant werden. Und das möchte ich wirklich betonen, bevor, weil ich in der Praxis es leider so sehe, dass Unternehmen das erst proaktiv in Angriff nehmen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und du hattest gerade schon den demografischen Wandel betont. Ich betone auch super gern, wie die Zahlen auf dem Markt gerade aussehen. Also wir haben 13 Millionen Erwerbstätige derzeit, die bis 2036 in Rente gehen. Das bedeutet ja eigentlich, dass die Menschen, die heutzutage bei uns arbeiten, da draußen, dass ein Drittel davon in Rente geht. Und wenn man das mal auf die Geschäftsführerebene sieht, sind das 560.000 in 2 Jahren, die nochmal in Rente gehen. Das heißt, wir stehen vor dem demografischen Wandel der Babyboomer, die in Rente gehen. Von daher ist das wirklich ein essentielles Thema, mit dem sich Unternehmen einfach auseinandersetzen müssen. Und die systematische Nachfolgeplanung beinhaltet, dass das nicht ein administrativer Prozess ist, sondern dass das ein Prozess ist, der wirklich in Unternehmensziele verankert ist, qualifizierte Führungskräfte rechtzeitig zu holen, weil sie eben am Markt schwer zu finden sind, um sich so natürlich auch gewisse Dinge einsparen zu können. Das nenne ich Know-how, ne? Also du hast ja Know-how-Verlust, wenn jemand geht. Es nimmt enorm viele Kosten. Also ich glaube, laut StepStone war 130.000 pro Vakanz in einem Finanzsektor, was ja wirklich erheblich ist. Das könnten wir ehrlicherweise für jedes Department ausrechnen. Und natürlich auch die Handlungsfähigkeit. Ne? Also wenn man sich der Nachfolgeplanung nicht bewusst ist, sie nicht aktiv angeht, wirst du vielleicht in manchen Departments handlungsunfähig sein. Und demnach ist so die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens komplett in Frage gestellt.
Das ist, glaube ich, aber auch in vielen Unternehmen so ein genereller Makel, dass sehr viel ad hoc und operativ entschieden wird aus dem Bedarf raus, den man gerade sieht, weil der Markt sich ja auch immer wieder gerade neu dreht, sodass viele sagen, wir brauchen gar keine Strategie mehr machen, weil es ist eh alles hinfällig, wenn sich verschiedene Ereignisse antreten. Trotzdem, und ich glaube, da sind wir uns einig, ist das Thema strategische Nachfolgeplanung wichtig. Wenn man jetzt mal fragen würde, Nachfolgeplanung klingt immer so, ich ersetze eine Person, die rausgeht, 1:1 nach, ja, Nachfolgeplanung. Es ist aber nicht heute so, dass wir vielleicht sagen müssen, so eine Nachfolgeplanung ist doch ein sehr schöner Anlass, auch mal drüber nachzudenken, braucht's diese Position so, braucht's diese Aufgabe so, braucht's die Rollen, die Skills? Das heißt, da kommen ganz viele Begriffe mit rein und die Frage ist denn, auf welcher Basis würdest du denn sagen, soll denn so eine strategische Nachfolgeplanung ja basieren? Stellen, Aufgaben, Rollen, Skills, Kompetenzen?
Du hast schon sehr richtig genannt, dass man eher agiler planen sollte, man sollte breiter aufgestellt sein und eine Nachfolgeplanung ist traditionell auf jeden Fall auf einen Mitarbeitenden fokussiert. Und das birgt einfach zu viele Risiken, weil früher war das noch so, was, du hast in einer Firma nur 6 Jahre gearbeitet? Mittlerweile muss ich das auch in Frage stellen, ist das noch normal, dass man so lange dort arbeitet? Das heißt, wenn du die Nachfolgeplanung auf eine Person nimmst, dann kann es natürlich sein, dass derjenige kündigt, dass der jemand ist, der sich in eine andere Richtung entwickelt. Die systematische Nachfolgeplanung muss agiler, breiter aufgestellt sein, indem man zum Beispiel sagt, okay, wo ist mein Unternehmen jetzt? Welche Schlüsselpositionen sind jetzt für mich wichtig? Aber welche sind vor allem in der Zukunft wichtig? Dass man es systematisch betreut, aufsetzt, breiter aufsetzt. Das kann zum Beispiel mit einem tollen Talentpool passieren, dass man auch einen Owner hat, der sich dem widmet, der es nicht nur einmal aufsetzt, einmal die Leute einpflegt, Entwicklungsgespräche führt, sondern der wirklich auch schaut, gibt es Übergangsstrategien? Müssen wir vielleicht nochmal Talente neu sprechen oder neu entwickeln? Also wirklich kontinuierliche Weiterbildung. Das sind Dinge, die super wichtig sind. Und du hattest anfangs, haben wir über den demografischen Wandel geredet. Meiner Meinung nach wird der Arbeitsmarkt sich diversifizieren. Das bedeutet, es werden immer mehr Frauen mit reinkommen. Es gibt Quereinsteigende. Es gibt Menschen vielleicht auch mit Migrationshintergrund. Das heißt, wir müssen schauen, in dieser systematischen Nachfolgeplanung, auf welchen Kriterien fokussieren wir uns hier. Und da sage ich auch ganz klar, dass Soft Skills in meiner Welt die wichtigsten Themen sind, denn die kannst du dir nicht antrainieren. Arbeitsmoral, Loyalität, Passion für deine Firma, für das Business. Ja, natürlich auch die verschiedenen Wachstumsstadien. Eine Firma, die geht ja nicht exponentiell nach oben, sondern die hat auch mal Krisen. Also wie durchläufst du diese Firma? Wie hast du sie in verschiedenen Facetten kennengelernt? Und all diese Themen sind für mich sehr, sehr wichtig. Und dann kann man sie in eine systematische Nachfolgeplanung mit einfließen lassen, indem man sich anschaut, was haben wir für Stellenbeschreibungen? Welche Aufgaben sind essentiell? Welche Schlüsselrollen haben wir? Und demnach dann das auch mit erforderlichen Soft Skills kombinieren, sodass man über dynamische Anforderungsprofile spricht. Und wenn man diese hat, dazu jemanden, der sich darum kontinuierlich kümmert und sie weiterentwickelt, dann ist man, glaube ich, in einer systematischen Nachfolgeplanung gut aufgestellt.
Ich führe den Gedanken jetzt mal weiter, den du gerade genannt hast. Du bist gestartet vom Thema Positionen und bist aber zu Recht aus meiner Sicht gewechselt in Richtung Skills. Ne? Und viele Unternehmen versuchen ja auch gerade alles stärker in Richtung Skills zu orientieren, dass man gar nicht mehr sagt, es gibt eine Stelle mit einer Stellenbeschreibung, weil in einer dynamischen Welt, wie wir sie heute haben, ist diese Stelle morgen schon, nachdem das ganze Papier quasi trocken ist, ne, ist die Stelle schon ganz anders, dann ist der Workflow möglicherweise im Unternehmen anders. Die Unternehmen versuchen in Richtung Skills zu kommen. Hast du da irgendwie einen Ansatzpunkt, weil du sagst, Soft Skills, das ist sozusagen das, was das Wesentliche ist. Wie kann ich denn solche Soft Skills denn überhaupt erstmal messen und sagen, ja, sind die denn vorhanden im Unternehmen? Wie viel Passion ist denn da? Wie viel Enthusiasmus, Arbeitseinsatz und all diese Dinge? Wie gehe ich denn da vor aus eurer Sicht?
In der Realität sehe ich oft, dass Weiterentwicklungsgespräche oder generell Entwicklungsgespräche mit regelmäßigem Feedback viel zu selten noch vorhanden sind. Also ich spreche tatsächlich manchmal mit Mittelstandsfirmen, wo die Mitarbeitenden sich freuen und sagen, Marie, ich hatte in den letzten 5 Jahren kein Gespräch mehr. Und also es geht darum, wirklich Potenzial zu identifizieren. Und aus der Recruiting-Sicht rede ich sehr oft mit Hiring-Managern, also mit einzustellenden Fach- und Führungskräften, wo ich immer sage, ein gutes Indiz für gute Führungskraft ist es, wenn derjenige Potenzial erkennt, wenn der über den Tellerrand hinausblickt, wenn der Forecasting macht. Das heißt, ja, man sollte sich von gewissen Aufgaben befreien oder von gewissen fixen Lebensläufen befreien und wirklich zu schauen, okay, was braucht es eigentlich in dieser Rolle? Und was ist trainierbar und was ist nicht trainierbar? Und da sind natürlich Feedbackgespräche, Jobshadowing, Mentorenprogramme, kombiniert mit einem guten kooperativen Führungsstil, das der Ansatzpunkt, an den ich gehen würde. Das heißt, man macht erst mal eine Audit von der Ist-Situation. Und dann schaut man sich die High Potentials an. Das sind dann Key Positionen für gewisse Rollen. Und die kann man dann federführend begleiten. Also ich habe tolle Reports gelesen. Zum Beispiel Procter & Gamble. Ja, die machen diese Build from Within Philosophy. Dass die eigentlich wirklich sagen, alle Führungskräfte, Positionen werden intern besetzt. Da gibt es doch Leute in den ersten Reihen. Da sind doch Leute bereits im Büro. Und diese Philosophie ist so fest verankert in der Unternehmensstrategie als auch in der Kultur, dass es natürlich lebhaft ist. Das Gleiche ist für Apple. Apple macht projektbasiertes Arbeiten. Ne? Ich habe ja auch gesagt, systematische Nachfolgeplanung, sehr gerne auch agil strukturieren, beinhaltet ja gleichzeitig auch eine gewisse Absicherung. Wenn Menschen projektbasiert arbeiten, cross-functional arbeiten, langfristig sich an der Strategie orientieren, dann ist eine Nachbesetzung auch viel einfacher, als würde man nur in Bubbles arbeiten und ganz starr dem Rollenprofil entlang gehen.
Ja, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil du gesagt hast, dass eine der wesentlichen Eigenschaften für eine Führungskraft heute ist, kann sie Potenzial erkennen. Jetzt heißt Potenzial erkennen ja nicht, ich habe den Ist-Zustand und der sagt mir schon alles, sondern Potenzial ist ja gerade das, was in der Zukunft möglicherweise noch drinsteckt, was heute noch nicht gezeigt wird. Und ich selbst tue mir manchmal auch so ein bisschen damit schwer, wenn man dann sagt, ja, ich kann gut Potenzial erkennen. Wie erkennt man denn Potenzial, also mit der Glaskugel quasi? Was sind denn da Indizien zum Beispiel?
Ich erwarte von einer Führungskraft, dass sie die Unternehmensstrategie kennt, die Ziele kennt und weiß, wo es hingeht. Du kannst ja ein Potenzial nur erkennen, wenn du die Richtung vorgegeben hast und sie auch kennst und sie auch umsetzt. Dann erwarte ich von einer Führungskraft, dass sie reflektiert, dass sie kein Micromanager ist und den Mitarbeitenden nur anhand von Performance misst. Ne? Also Performance, super wichtig, um Gottes Willen. Ich liebe KPIs, ich liebe, dass wir auch dahingehend schauen. Aber dennoch muss ich auch sagen, dass man schaut, okay, ich kenne meinen Mitarbeitenden, ich weiß seine Schwächen und seine Stärken und ich versuche ihm auch da zu fördern, wo die Stärken sind. Denn ich habe auch in der Praxis ganz oft gesehen, dass Mitarbeitende tolles Potenzial haben, aber in einer Fehlbesetzung sind. Das heißt, sie führen eigentlich die Aufgaben aus, in der sie gar nicht gut sind. Und ich erwarte von Führungskräften, dass, wenn sie Potenzial erkennen wollen, dass sie auch wirklich reflektieren, passt derjenige zu dem Job? Haben wir die Möglichkeit, sein volles Potenzial auszuschöpfen? Oder müssen wir vielleicht die Aufgaben, die Teamstruktur nochmal umdrehen, sodass ich dann langfristig mit demjenigen planen kann und eben auch mich und die Firma dazu entwickeln kann, dass wir die Menschen vielleicht sogar noch woanders einsetzen können?
Aber reicht denn dazu tatsächlich so, ich sag mal, ein Gespräch oder einfach eine Einschätzung, die die Führungskraft so ja, aus dem Bauch raus vielleicht auch macht, oder braucht es da auch Tests, braucht es da Kennzahlen, braucht es da vielleicht auch eine Art, ja, man wirft die Menschen schon mal in eine Rolle rein und guckt, wie sie sich machen, probeweise oder ähnliches. Wie geht ihr da vor, damit quasi Potenzialerkennung, sag ich mal, professionalisiert ist?
Wir arbeiten teilweise mit einer guten HR-Infrastruktur, technologisch. Es gibt tolle Systeme, wo man zum Beispiel auch wirklich begleitet wird. Wo steht derjenige? Was muss er durchlaufen? Viele Firmen arbeiten mit Assessment Center. Grundsätzlich Assessment Center haben eine klare Zielvorgabe und ich finde auch deren System gut, aber ich glaube tendenziell nicht ganz so an den Assessment Center, weil ich der Überzeugung von bin, dass man gewisse Dinge, fachliche Dinge auch antrainieren kann. Wenn du mit deiner These reinkommst und sagst, ja Marie, jetzt rede ich nur einmal mit demjenigen, ich kenne den und ich kenne das Potenzial, sage ich auch, ja, das stimmt nicht, das ist eine Momentum, was man vielleicht mal hat. Man hat mal einen guten Tag, man hat mal einen schlechten Tag. Es muss wirklich kontinuierlich geführt werden. Und demzufolge gilt es, dass zum Beispiel HR in seiner Rolle da begleitend ist und viele Feedbackrunden einsammelt vom Vorgesetzten, von Peers, von der Geschäftsführung, die Resultate von Assessment-Tests mit hat und dass man gewisse Dinge einfach kombiniert. Und dazu sind wirklich tolle Technologien auch am Markt, dass man da nicht das große Ganze verliert und ein 360-Grad-Evaluation auch schafft. Und diese wirklich über Jahre. Und noch eine Sache, Potenzial erkennen, nicht nur bei einer Position oder bei einem Mitarbeitenden, sondern idealerweise mit einer Key-Gruppe, mit mehreren auf High Potentials, die über Jahre begleitet. Und dann habe ich schon oft in der Praxis gesehen, dass gewisse Menschen auch mal rausgefallen sind. Ne? Also man entwickelt sich ja auch als Mensch, natürlich, soll man ja auch.
Ja, abschließend vielleicht noch so die Frage. Jetzt haben wir natürlich relativ viel über Einzelpersonen, jeweils die Führungskraft als vorgesetzte Person gesprochen, die dann Potenzial erkennt. Jetzt haben wir in dem großen Unternehmen ja nicht nur ein oder zwei solcher Fälle. Wir haben gesagt, das ist flächendeckend. Das kann ja mal 100, 200 Menschen sein, die das pro einem Jahr betroffen sind. Wie führe ich das dann am Ende wirklich im Sinne einer strategischen Nachfolgeplanung aus Unternehmenssicht Du hast auch von der Unternehmensstrategie, die passen muss. Wie fügst du denn dann zusammen, dass aus leider Einzelmaßnahmen eine echte strategische Nachfolgeplanung wird?
Also da, man sagt ja auch immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Also ich erwarte wirklich, dass wenn man über systematische Nachfolgeplanung spricht und die auch wirklich umsetzen will, dass man das Buy-in der Unternehmensführung hat. Also die Geschäftsführung ist in meiner Welt dafür zuständig, das in die Unternehmensstrategie mit einfließen zu lassen. Das heißt, die geben vor, wo wollen wir hin, was ist wirklich an Schlüsselpositionen relevant. Und dann wird eine Audit durchgeführt, dass du sagst, okay, du beurteilst die jetzigen Talente und Kompetenzen. Du entwickelst zum Beispiel im HR, und da sehe ich HR federführend in der Verantwortung, dass die das umsetzen, indem sie einen diversifizierten und breit angelegten Talentpool aufbauen. Auch hier wieder gibt es tolle Technologien, die man wirklich nutzen kann, dass man bei einer riesigen Firma dort den Überblick behält, ne? Weil du kennst ja auch nicht Hinz und Kunz in der Firma, sondern du musst auch mit Daten arbeiten. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass Data Analytics oder People Analytics irgendwie ein Thema ist, was seit Ende letzten Jahres gekommen ist. Wirklich populär, in meiner Welt wurde es erst da, aber es ist so entscheidend, ne? Also es ist, People Analytics braucht man nicht nur für KI, für Prozessautomatisierung oder für Digitalisierung, sondern People Analytics brauchst du gerade bei so einer Extremgröße, um einfach das Potenzial im Auge zu behalten. Dann, sage ich, sucht man sich eine Zielgruppe aus und man sagt, das sind meine High Potentials, die begleite ich über die Jahre, indem ich die Performance monitore, indem ich Feedback gebe und wirklich die Kandidaten auch in ihrer Entwicklung überwache. Genau, dann muss man Nachfolge-Readiness überprüfen, also dass man wirklich schaut, okay, sind sie denn jetzt schon soweit? Man muss die Planung stetig aktualisieren. Auch hier ein Fehler, den ich oft sehe bei Firmen, dass sie einfach in dem Operativen einfach nicht nachjustieren und immer den Plan immer wieder kommunizieren, Strategien anpassen, und dann kommt man, glaube ich, schon in eine gute Richtung.
Ja, wunderbar. Ich glaube, wir könnten an der Stelle vermutlich noch ganz weit in die Tiefen reingehen. Auch hast du das Thema People Analytics angesprochen. Da sind aber auch andere Themen noch mit dabei. Ich sage jetzt erstmal danke, liebe Marie, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wie sich das Thema auch bei euch weiterentwickelt.
Herzlichen Dank, Stefan. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.